Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Er ist Illustrator und Übersetzer, er ist Drehbuchautor und schreibt Theaterstücke und vor allen Dingen, er ist der erfolgreichste deutsche Kinderbuchautor. Vor vielen Jahrzehnten hat Paul Maar das Sams erfunden und damit einen Welterfolg gelandet. Wie und wann die allererste Sams-Idee stand, das hat Paul Maar Nicole Köster in SWR 1 Leute erzählt.
Ja, ganz genau. Und zwar ist die Hauptperson in meinem ersten Sams-Buch nicht etwa das Sams, sondern sein sogenannter Vater, der Herr Taschenbier. Ich kannte als Kind einen Menschen, der genauso war, wie ich Herrn Taschenbier beschrieben habe. Also sehr angepasst, schüchtern, ein bisschen ängstlich. Ich habe den als Kind oft gesehen und dachte, ach Mann, wenn ich dem doch ein bisschen mehr Lebensfreude vermitteln könnte. Das kann man als Kind nicht. Aber als erwachsener Autor kann man sich hinsetzen, an den Denken, ihn zum Leben erwecken, ihm einen anderen Namen, nämlich Taschenbier zu geben und ihm dann ein Fantasiewesen zur Seite stellen, das all das verkörpert, was er eigentlich in sich hätte, aber nicht zulässt. Also er ist schüchtern, dann ist es frech. Er ist kontaktgestört, dann quatscht es jeden an. Er ist sehr, sehr melancholisch, ein bisschen ernst. Und dann muss es über seine eigenen Witze am meisten lachen. Dann wusste ich also schon mal, wie diese Figur nicht aussehen könnte.
Aber die Struktur.
Die Struktur, wie sie sein soll, ja. Aber ich hatte noch keinen Namen, dann kam ich über die Wochentage drauf, also am Dienstag Dienst, am Mittwoch Wochenmitte, am Donnerstag Donner, am Freitag frei.
Genau.
Und am Samstag kommt das Sams.
Ja. Kann, glaube ich, jeder mitsprechen.
Viele, ja. Ich weiß es, viele Kinder. In Hamburg stand mal in einer Zeitung, ich glaube, es war das Hamburger Abendblatt, eine Glosse, dass die Hamburger Kinder neuerdings nicht mehr Sonnabend sagen, dieses schöne alte Wort, sondern immer Samstag. Und da sei bestimmt eine Woche voller Samstage dran schuld. Aber ja. Damit habe ich mir gewissermaßen ein faules Ei ins Nest gelegt, um mit einer Metapher zu sprechen. Denn überlegen Sie mal, wenn man das jetzt übersetzen will in andere Sprachen. Ja, mein arabischer Übersetzer, ich habe ihn gefragt, wie heißen denn bei euch die Wochentage, sagt er wörtlich übersetzt, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag.
Schwierig.
Und so weiter. Ja. Ja. Und ich sagte, irgendwie soll am Dienstag Dienst sein und am Donnerstag Donner. Aber er hat eine sehr, sehr schöne Entsprechung gefunden, sodass ganz logischerweise am Samstag der Sams kommen kann.
Das heißt aber nicht Sams im arabischen Raum?
Nein,
Sie haben einen anderen anderen Namen gefunden.
Das heißt so ähnlich wie ich weiß es nicht mehr genau, ich wusste es mal Silan oder Sie, irgendwas mit Sie.
Und ah, Siha habe ich was gelesen.
Siha, ja. Siha, genau, Siha.
Okay, dann ist das Sams. Ich dachte nämlich, was ist das für eine Geschichte?
Ja.
Okay.
Ja.
Und haben Sie jemals diesem schüchternen Menschen sagen können, dass Sie ihn als Vorbild genommen haben für Ihren Welterfolg?
Nein, ich war vor kurzem in der Nähe von Schweinfurt vorgelesen. Und dann kam ein junger Mann auf mich zu, so ein etwa 30-Jähriger, hat mein Buch zum Signieren hingelegt und hat sich vorgestellt mit seinem Namen. Ich will ihn jetzt hier nicht nennen, ja. Und dann sagte ich, ach, sind Sie der Sohn von? Sagte er, ja, der bin ich. Sagte ich, wussten Sie, dass Ihr Vater der Vorbild war oder das Vorbild war für meine Sams-Geschichten? Nein, das ist ja toll. Ach, das muss ich gleich meiner Mutter erzählen. Mein Vater ist leider gestorben.
Ich erfinde die Kindheit, die ich selbst nie gehabt habe. Das war die Maxime von Paul Maar und sie machte aus ihm einen erfolgreichen und hoch angesehenen Kinderbuchautor. Paul Maar hat unter anderem 8 Sams-Bücher geschrieben, die in über 30 Sprachen übersetzt und die mehrfach verfilmt wurden. Und jetzt im Herbst, das hat der Nicole Köster in Leute erzählt, kommt sein neues Buch raus.
Ich war in Frankfurt auf der Buchmesse zu einem Gespräch am Stand eingeladen bei der Zeit. Und dann wurde auch das Publikum mit einbezogen und dann hat mich eine Mutter gefragt, ihr Sohn, der sei jetzt 6 Jahre alt und er hätte einen unsichtbaren Freund und mit dem spricht er und jetzt stellt er sogar einen Teller für den hin auf den Tisch und es schwang so ein bisschen eine Angst mit, ist das gefährlich, wird er am Ende vielleicht schizophren, ja. Und ich habe sie getröstet und sagte, nein, im Gegenteil, Sie haben ein besonders fantasiebegabtes Kind, Sie können stolz sein und spätestens in der Pubertät schickt diesen Freund sowieso weg. Dann meldete sich eine andere Frau und sagte, ja, und wo werden die dann hingeschickt? Ich habe kurz nachgedacht, sagte, ja, wo landen die dann? Danke für die Idee, Sie können sie in meinem nächsten Buch nachlesen.
Und jetzt geht es um 2 unsichtbare Hunde, glaube ich sogar.
Ja, es gibt den einen, also der eine Junge hat einen unsichtbaren Hund, und ist ein bisschen allein in der Klasse. Und dann kommt aber ein neuer Junge in die Klasse. Er saß allein in der Bank, der setzt sich neben ihn. Und da stellt sich heraus, dass er auch einen unsichtbaren Hund hat. Der zweite Junge ist so ein bisschen dicklich-füllig. Also, und er hat auch sich einen dicken Mops vorgestellt, passt zu ihm. Und jetzt werden die immer mehr befreundet und brauchen ihre Hunde nicht mehr und schicken sie weg. Und die Geschichte geht los, dass Snuffy Hartenstein, so heißt der eine Hund, in einem völlig weißen Blatt sitzt und sagt, wo bin ich eigentlich hier? Und dann blopp landet ein anderer Hund neben ihn, den er noch gar nicht kennt, weil er nicht weiß, dass der andere Junge auch einen Mops hat. Und die sagen, wo sind wir hier? Vielleicht gibt's uns gar nicht. Dieser Junge hat sich vorgestellt, dass es mich gibt und vielleicht bin ich gar nicht existent. Und dann sagt der andere, pass auf, ich kann dich sehen. Kannst du mich auch sehen? Ja. Wenn du mich sehen kannst, muss es mich geben. Und dann füllt sich das Blatt, das Bild immer mehr. Ja, jetzt stellen sich eine Wiese vor, einen Bach, einen Baum, damit sie das Bein heben können. Dann können sie nicht schlafen, weil sie sich ein Bett vorgestellt haben. Dann stellen sich vor die dunkelste Dunkelheit, die es gibt. Und dann sieht man zwei völlig schwarze Seiten. Und dann blättert man es wieder um. Also es ist, hat sowas von, man nennt es neuerdings nicht Bildergeschichte, Graphic Novel. Also ja, es gibt sehr
eine
viele...
Eine moderne Erzählform.
Eine moderne
und
Erzählform,
Herr Ma,
genau.
Man merkt richtig, wie begeistert Sie vom Erzählen sind. Sie grinsen dabei, wenn ja. Sie diese Geschichte erzählen. Inwiefern ist das für Sie auch ein Lebenselixier, Geschichten zu schreiben, Geschichten zu erzählen?
Ja, das ist durchaus ein Lebenselixier. Das haben Sie richtig definiert. Ich glaube, wenn ich nicht mehr schreiben könnte oder wollte oder würde, es würde mir etwas ganz Entscheidendes fehlen. Also dieses Wohlgefühl, wenn man eine neue Idee hat und sie sich langsam entwickelt und dann noch einen Seitenstrang sich aufmacht und dem man folgen kann. Ich habe es mal genannt, es ist fast sowas wie eine Droge. Und fällt allerdings dann in ein Loch, wenn die Schreibblockade kommt, die öfter mal da ist.
Die Lage auf dem Wohnungsmarkt, die explodierenden Miet- und Immobilienpreise, das war unser Thema in Leute am Montag. Und zu Gast war Rainer Braun, Immobilienexperte und Vorstandsmitglied eines unabhängigen Forschungsinstituts. Mit ihm haben wir auch über Fluchtbewegungen aller Art gesprochen.
Die Flüchtlinge suchen zwar auch Wohnungen, aber wir haben in Deutschland, wenn man so will, eine eigene interne Flüchtlingsproblematik, nämlich die Flüchtlinge, die das Land verlassen, also die Deutschen, die aus den ländlichen Regionen in die Städte fliehen und auf dem Land Leerstand zurücklassen und in den Städten die Mieten nach oben treiben.
Wie dramatisch ist diese Situation, also diese Landflucht und der Umstand, dass Menschen in bestimmten Dörfern nicht mehr leben wollen?
Also die ist sehr dramatisch, wenn man die Größenordnungen sich anguckt. Wir hatten drei Zuwanderungswellen aus dem Ausland. Erst Südeuropa nach der Finanzkrise, dann Osteuropa nach der Öffnung nach Osten, dann die Flüchtlinge. Diese drei Zuwanderungswellen zusammen sind ähnlich groß wie die Binnenwanderung innerhalb Deutschlands, also die hausgemachte Wanderungskrise.
Bedeutet beispielsweise für große Metropolen, also auch für eine Stadt wie Stuttgart, dass ein Normalverdiener sich keine Normalwohnung mehr leisten kann. Ein dramatischer Befund.
Das, was wir heute als normal große Wohnungen bezeichnen, kann sich ein Durchschnittsverdiener in Stuttgart nicht mehr leisten. Das ist richtig. Man muss natürlich auf der anderen Seite auch sehen, dass wir uns heutzutage immer größere Wohnungen leisten, insbesondere wenn man eine Pro-Kopf-Betrachtung durchführt. Es gibt immer weniger Familien, immer mehr kinderlose Paare, immer mehr Singles, die aber in Wohnungen wohnen, wo früher eine Familie mit zwei Kindern gewohnt hat.
Kann man das an der Zahl festmachen? Also wie viel beansprucht ein Mensch in Deutschland an Wohnung heute im Vergleich zu, keine Ahnung, vor 10 oder 15 Jahren?
Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das sind schon einige Quadratmeter, die da ja dazugekommen sind in jedem Jahrzehnt.
Was ist noch ein Problem, dass es ein dramatisches Gefälle gibt zwischen Angebot und Nachfrage, was den Wohnungsmarkt angeht?
Wir bauen zu wenig Wohnungen. Wir haben jetzt, wenn man zurückblickt, in den vergangenen Jahrzehnten, ein Zyklus hat immer ungefähr 7 Jahre gedauert. Dann hat das Angebot reagiert, es wurden mehr Wohnungen gebaut, die Preissteigerungen haben wieder nachgelassen. Diesmal haben wir einen richtigen Superzyklus. Wir sind im 10. Jahr und es ist noch keine wirkliche Aussicht auf Entlastung sichtbar, zumindest nicht in allen Städten.
Warum nicht?
Wir haben mittlerweile in Deutschland so viele Vorschriften, Brandschutz, Energieeinsparverordnung. Das alles macht das Bauen teuer.
Eins noch kurz zu den Flüchtlingen. Die suchen natürlich, zumindest wenn sie hier bleiben dürfen, auch eine Wohnung und Frage, verschärfen damit auch die Situation auf dem Wohnungsmarkt?
Klar ist natürlich, jeder zusätzliche Nachfrager verschärft die Situation. Was man auch wissen muss, vielerorts wohnen die Flüchtlinge ja immer noch in Unterkünften. Das heißt, sie sind noch gar nicht versorgt, obwohl sie jetzt schon 2-3 Jahre hier sind. Mit anderen Worten, da steckt auch noch einiges in der Pipeline.
Normalverdiener, die in den Metropolen keine Wohnung mehr bekommen und die bekämen sie doch eine, sie nicht mehr bezahlen können. Das ist die dramatische Bestandsaufnahme für den Wohnungsmarkt in Deutschland und deshalb haben wir uns mit dem Immobilien- und Wohnungsexperten Rainer Braun auch die Situation in Baden-Württemberg etwas genauer angeschaut.
Ja, Stuttgart ist natürlich der Wohnungsmarkt, wo man am wenigsten suchen will in Baden-Württemberg. Allein durch die Tallage hat man hier riesige Probleme. Es ist auch schier unmöglich, hier noch in großen Mengen Wohnungen neu zu bauen. Also hier wird noch auf einige Zeit keine Besserung in Sicht sein, was die Miethöhe betrifft.
Bedeutet, Angebot und Nachfrage sind so weit auseinander, dass die Preise in beiden Fällen oben bleiben werden, also für Immobilien genauso wie für Mietwohnungen oder Miethäuser?
Man muss schon unterscheiden zwischen Mietpreisen und Kaufpreisen. Die Mietpreise sind getrieben durch die Wanderungen, durch die Binnenwanderung, durch die Auslandswanderung. Die Kaufpreise sind dadurch auch getrieben, aber zusätzlich durch die niedrigen Zinsen. Also sprich Kapitalanleger, die am Finanzmarkt keine vernünftige Rendite mehr bekommen und dann Wohnungen kaufen als Anlageobjekt. Die treiben die Kaufpreise noch mal höher nach oben, als die Mietpreise ohnehin schon sagen
würden. Wie ist die Situation in anderen großen Baden-Württemberg? Städten wie Ulm beispielsweise oder Karlsruhe?
Also in Baden-Württemberg floriert nun mal halt die Wirtschaft am besten. Entsprechend wollen viele Leute hierher und entsprechend sieht es hier am schlechtesten aus im Bundeslandvergleich, was die Miethöhe betrifft. In NRW haben wir wenigstens noch sowas wie in Duisburg oder Gelsenkirchen mit niedrigeren Mieten, schlechteren Beständen. In Baden-Württemberg ist eben halt das Qualitätsniveau höher, sind die Mieten höher. Es gibt hier eigentlich keine größere Stadt ohne hohe und steigende Mieten.
Und all das gilt auch für die Universitätsstädte in Baden-Württemberg, Tübingen, Freiburg, Konstanz.
Genau, für die gilt das auch. Man kann folgende Entwicklung beobachten. Aus den ländlichen Regionen und aus anderen Bundesländern kommen die Menschen in die Städte, junge Menschen. Ältere Menschen, Familien, die größere Wohnungen suchen, eher im Grünen wohnen wollen, die werden in den Stadtrand und ins Umland verdrängt. Das ist unfreiwillig. Die Jungen kommen freiwillig mitten in die Stadt, wo es auch laut und dreckig sein kann. Die etwas gesetzteren, gesettelteren Haushalte werden verdrängt, unfreiwillig an den Stadtrand und ins Umland. Das heißt, oft liest man, jetzt wollen die Leute doch wieder zurück ins Land, wenn man diese Umlandwanderung anguckt. Ja. Die wollen das aber nicht, das ist unfreiwillig.
Aber dieser sogenannte Speckgürtel ist ja letztendlich nicht genauso teuer, wenn der entsprechende Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel da ist, wie die Vorstellung, dann in der Stadt zu wohnen?
Also der Speckgürtel ist immer noch etwas preisgünstiger. Es ist halt so, man kann sich das vorstellen wie so ein Bodenpreis- oder Mietpreisgebirge. In der Mitte ist der Gipfel, da ist es am teuersten und entlang der Hänge purzelt man runter, wenn man sich eben die hohen Preise nicht leisten kann. Es ist günstiger im Speckgürtel, sonst würden die Leute ja auch nicht dahin ausweichen, aber es steigt auch und der Speckgürtel wird immer größer. Das heißt, die Leute purzeln immer weiter nach außen. Wenn man zum Beispiel mal nach München guckt, da ist es ganz Oberbayern, ist das Umland von München.
Das Immobilienmantra über viele Jahre hat ja gelautet, die Lage, die Lage, die Lage. Gilt das immer noch?
Das gilt natürlich immer noch, aber noch wichtiger ist eben heute, was wir sagen, Region, Region, Region. Man muss eben halt nicht im Hohenlohe oder auf der Schwäbischen Alb investieren oder man hätte vor 10 Jahren eben besser nicht dort investiert, sondern in den Städten, da wo die Leute eben hinziehen.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Jetzt mit Nicole Köster und mit einer Frau, die als Journalistin angefangen hat und die dann Unternehmensberaterin geworden ist. Kerstin Humberg hat das Unternehmen YouNell gegründet. YouNell steht für Nelson Mandela und für Mohammed Yunus. 2 Jahrhundert Menschen also, die Kerstin Humberg beide kennengelernt hat.
Mohammed Yunus, den habe ich kurz nachdem er den Friedensnobelpreis 2006 gewonnen hat, bei einer Veranstaltung in Köln kennengelernt. Und auch dieser Mensch hat mich so fasziniert, dass ich mich dann entschieden habe, meine Doktorarbeit über seine sozialunternehmerischen Arbeiten in Bangladesch zu schreiben.
Und gerade dieses soziale Unternehmertum hat ja unterschiedliche Seiten. Also wir kennen das von Unternehmen. Das grüne Gewissen spielt immer eine größere Rolle, das Bewusstsein. Aber ich glaube, bei Mohammed Yunus war es dann ja auch so, dass er von der Greenman Bank ausgestoßen wurde irgendwann. Welches Fazit haben Sie in Ihrer Doktorarbeit rausbekommen? Welchen Sinn macht soziales Unternehmertum?
sehr, sehr viel Sinn. Und das Spannende an den Unternehmen, die Muhammad Yunus, nachdem er die Grameen Bank, also die Bank der Armen, gegründet hat, beispielsweise Grameen Danone, ein Unternehmen, das versucht, Mangelernährung von Kindern zu bekämpfen, auf eine Art und Weise, dass es bezahlbare Produkte für die Armen gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Einkommen geschaffen werden. Das macht an vieler Stelle meines Erachtens mehr Sinn, als einfach nur Geld zu spenden. Tatsächlich zu schauen, wie können wir Menschen in die Wertschöpfungsketten einschließen.
Haben Sie auch untersuchen können im Rahmen Ihrer Doktorarbeit, wie nachhaltig dieses soziale Unternehmertum ist?
Bei den Fällen, die ich untersucht habe, also Grameen Danone, da ging es um Mangelernährung, und Grameen Veolia, Wasserversorgung, war es so, dass in den ersten Jahren die Unternehmen tatsächlich sich sehr, sehr schwer getan haben mit der Quadratur des Kreises, ein soziales Ziel zu haben, gleichzeitig profitabel wirtschaften zu müssen. Bei Grameen Veolia weiß ich, dass es mittlerweile sehr erfolgreich ist und das Unternehmen auch expandiert ist. Bei dem anderen Beispiel, wo es um den Verkauf von Joghurt geht, und ist es deutlich schwieriger, ist ja klar, in einer Region, wo es keine Kühlketten gibt, damit Joghurt versuchen, Armut zu bekämpfen, ist noch viel schwieriger. Aber das, was ich sehr faszinierend finde, ist, dass Danone, das Unternehmen, das dahinter steht, trotzdem versucht, weiterhin dieses Unternehmen zu betreiben. Vielleicht nicht ganz so erfolgreich wie erhofft, aber die bleiben am Ball und haben auf der Erfahrung in Bangladesch auch in vielen anderen Ländern angefangen, Unternehmen zu gründen mit sozialem Zweck.
Inwiefern war das für Sie eine Inspiration, ein eigenes Unternehmen zu gründen?
Die Erfahrung in Bangladesch ist natürlich nochmal eine ganz eigene, Unternehmen zu gründen, um Menschen aus Armut zu befreien. Ich selber empfinde es aber als sehr, sehr sinnstiftend, ein Unternehmen aufzubauen, das tatsächlich ein höheres Ziel verfolgt, nämlich Glück zu produzieren. Das ist die etwas plakative Beschreibung von menschlicher Potenzialentfaltung. Und damit erhoffe ich mir eben auch einen Beitrag zum positiven gesellschaftlichen Wandel zu leisten, weil ich überzeugt bin, dass jeder Mensch, der ein bisschen glücklicher ist und ein bisschen besser weiß, wie er einen Unterschied machen kann, macht einen großen Unterschied für seine Familie und auch für die Gesellschaft.
Wie kann man Gesellschaften positiv verändern und was macht jeden Einzelnen von uns auf Dauer glücklich oder zufrieden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Unternehmensberaterin Kerstin Humberg, die in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war. Und dabei ging es auch darum, wie man negative und traumatische Erfahrungen aus der Vergangenheit überwinden kann.
Ja, inzwischen gibt's viel Forschung zu sogenannten posttraumatischem Wachstum. Und tatsächlich ist es so, dass wir Menschen, wenn wir uns ganz bewusst mit diesen Erfahrungen auseinandersetzen, es schaffen können, sie zu akzeptieren, zu überwinden und vielleicht sogar einen Sinn darin finden, warum uns bestimmte Dinge passieren. Und wenn wir schaffen, das so zu übersetzen in etwas, mit dem wir einen Unterschied machen können, dann können wir gestärkt daraus vorgehen. Und das ist mir generell sehr wichtig, wenn es ums Thema Glück geht. Glück heißt nicht Abwesenheit von Unglück. Jeder Mensch hat seinen Rucksack, den er mit durchs Leben schleppt. Und jeder Mensch ist früher oder später mit Ärger, mit Frust, mit Tod, mit Trauer konfrontiert. Und auch die Auseinandersetzung mit diesen Emotionen und das Verpacken für sich selbst gehört dazu, ein glückliches Leben zu führen.
Ja, vielleicht können wir direkt mal einsteigen da in eine Hörerfrage. Ralf Schönborn aus Mössingen hat das nämlich auch erlebt. Er schreibt, 54 ist er, hat einen Schlaganfall gut überlebt und fragt sich seither, was soll sein? Ist das so diese Sinnfrage, die Ihnen eben oft gestellt wird, wenn Menschen zu Yunel kommen?
Ja, das kommt auch vor, dass Menschen aufgrund von Verlust oder aufgrund von Schicksalsschlägen sich plötzlich ganz bewusst dieser Frage stellen, was kommt jetzt, was soll kommen. Tendenziell ist es aber tatsächlich eher so, dass Menschen gar nicht mal aus einer Krise zu mir kommen, sondern die wissen, dass ich als positive Psychologin mich mit menschlichem Wachstum auseinandersetze. Und da ist eher der Wunsch, wie kann ich mit dem, was ich bin, vielleicht mit meinen 40, 50 Jahren noch mehr und in Zukunft mein Potenzial noch besser entfalten. Und so ist es häufig so, dass Frauen das beispielsweise ihrem Mann zum 50. Geburtstag schenken oder umgekehrt, oder auch Väter ihren Kindern zur Hochzeit oder zum 40. Geburtstag, um quasi Zeit zu schenken für die strukturierte Auseinandersetzung mit sich selbst, die in unserem stressigen Alltag leider viel zu kurz kommt.
Das ist dann die Biografiearbeit, die Sie auch leisten. Ralf Schönborn hat da auch nämlich eine Frage. Er möchte nämlich ganz konkret wissen, wie die Biografiearbeit bei Junel eben auch zu finanzieren ist. Das ist wahrscheinlich gar nicht so günstig. Was kostet das?
Ja, es ist tatsächlich diese Life-Maps, diese Schatzkarten des eigenen Lebens sind tatsächlich ein eher hochpreisiges Produkt. Alleine schon deshalb, weil ich alleine bestimmt 6-7 Tage Arbeit mit einer Map verbringe und dazu auch die französische Künstlerin Anna Marin 6-7 Tage an so einer Life-Map zeichnet. Wir bieten aber je nach Bedürfnis auch ganz unterschiedliche Dinge an, von Workshops oder Trainings für einen Tag, die ich auch als Privatperson vielleicht für 180 oder 250 Euro besuchen kann, über sogenannte Visionsposter, die es vielleicht auch schon für 3000 Euro gibt. Und je mehr Arbeit drinsteckt, desto teurer wird es natürlich.
Das Lebensthema des Martin Bollinger heißt Pflege. Das begann, als er Kind war und seine Mutter an MS erkrankte. Das ging weiter, als er nach dem Abitur Altenpfleger lernte, und das gilt auch heute, da er eine Einrichtung für psychisch kranke Menschen leitet. Also habe ich Martin Bollinger auch gefragt, was er vom sogenannten Pflege-TÜV hält.
Gar nichts, um das auf den Punkt zu bringen, weil der Pflege-TÜV nicht das prüft, was eigentlich notwendig wäre, und auch nicht das bewertet oder für den Kunden oder den Pflegebedürftigen nach außen das widerspiegelt, was man da später dann wirklich erfährt. Fast alle Einrichtungen sind mit sehr gut bewertet.
Ja, also alle Menschen, die ich kenne oder mit denen ich auch beruflich zu tun hatte, und alle, die ich nach dem Pflege-TÜV gefragt habe, haben gesagt, taugt nichts, und trotzdem bleibt er bestehen. Ist der in Stein gemeißelt, oder welche Erklärung gibt's dafür?
Für uns oder für mich ist die Erklärung, dass das politisch ein super Instrument ist, zu zeigen, es ist alles nicht so schlimm, wie es oft dargestellt wird. Guckt her, es ist doch alles sehr gut, und viele Einrichtungen wirken halt daran mit, weil sie in dem System gefangen sind und tun alles dafür, dass sie halt auch die Eins bekommen, wie der Nachbar auch und wie der andere auch. Eine Pflegeeinrichtung zu einer Eins zu führen, ist ein reiner Papierjob.
Das heißt, man müsste sehr viel mehr kontrollieren, vor Ort kontrollieren? Von Seiten der Behörden?
Man müsste erstens mal Menschen hinschicken, die wirklich Ahnung haben, und denen müsste man mit der Kompetenz ausstatten. Daran hängt es auch vor allem, dass sie sich die Einrichtung vom Kern her anschauen können und nicht nur aus dem Büro raus dicke Ordner wälzen und Checklisten abprüfen, weil wie gesagt, das kann ihnen jeder schreiben in kurzer Zeit, sondern schauen, was kommt bei dem Menschen an, wie ist die Einrichtung, was ist da für eine Stimmung, wie riecht es da, damit fängt es schon an, wie ist der Umgang untereinander, sind die Menschen gehetzt, die dort arbeiten, findet man jemanden, ist jemand ansprechbar, und all diese ganz weichen Faktoren, die müssen geprüft werden.
Warum ist es mit dem Geruch so wichtig?
Naja gut, ganz auf den Punkt gebracht, wenn es dauerhaft, ich meine, das kann immer mal kurzfristig riechen, das kennt jeder Gesunde auch, aber wenn so ein Dauerdunst in der Einrichtung hängt, dann heißt es einfach, dass die Menschen nicht gut versorgt sind, dass da Ausscheidungen viel zu lange nicht gesäubert werden und solche Dinge.
Bedeutet auch, wenn man jetzt vor dem Problem steht, Angehörige, den Vater, die Mutter, wen auch immer, in einem Pflegeheim unterzubringen. Das Wichtigste, was jemand tun kann oder tun sollte, ist, sich ein Heim richtig gut angucken.
Ist die beste Empfehlung, die man geben kann. Heißt auch, das Thema Pflege nicht wegzuschieben, auch wenn das jeder irgendwie verständlicherweise ja tut. Sagt auch, naja, der ist doch noch fit, und das ja, hoffentlich passiert es nicht. Aber aus dem hoffentlich passiert es nicht wird oft, dass es von heute auf morgen dann doch passiert. Und dann muss alles schnell gehen. Und deswegen empfehlen wir, frühzeitig im Umfeld zu schauen und auch die Einrichtungen zu besuchen und auch gezielt nachzuhören, wie es da läuft.
Es gibt einen Begriff, der in Ihrem Denken eine große Rolle spielt, über den wir bislang gar nicht gesprochen haben oder nicht sprechen konnten. Zum Schluss der Sendung gefragt, die Angst. Die Angst auch der Menschen davor, in ein Pflegeheim zu kommen. Wie kann man diese Angst überwinden?
Die Angst kann man, glaube ich, dadurch überwinden, dass man sich Häuser anschaut, in denen gute Arbeit gemacht wird, und dann verliert das auch an Schrecken. Also es gibt Einrichtungen, wo man ohne Angst leben kann, und das würde ich auch sofort unterschreiben.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute.
Und zum Schluss der Sendung mit Marie-Laurence Jungfleisch und mit Ewald Walker. Walker ist Leichtathletiktrainer und Leichtathletikexperte. Jungfleisch ist die beste deutsche Hochspringerin und beide waren kurz vor der Europameisterschaft in Berlin zu Gast bei Nicole Köster.
Es gibt eine Russin, die, ich glaube, dieses Jahr 2,4 Meter oder 2,6 Meter schon gesprungen ist. Das ist ja wirklich ein Riesenunterschied, bis jetzt meiner Leistung, bis jetzt auf jeden Fall. Dann kommen wirklich einige Leute, die auf dem gleichen Niveau sind, also 1,97, 96, 95, also wir sind dann ziemlich eng beieinander. Und deswegen, ich glaube, aus dem Grund wird es wirklich besonders spannend dann auch.
Du hast es mal beschrieben, wie so ein Sprung aussehen muss dann auch, dass er wirklich gut ist. Kannst du das mal so in Slow-Mo beschreiben, was da eigentlich passiert beim Hochsprung?
Ja gut, wir haben ja jeder hat einen bestimmten Anlauf, den man wirklich seit Jahren hat. Versucht man zumindest. Es ist bei uns wichtig, dass wir wirklich alles konstant machen, dass wir wirklich immer den gleichen Anlauf haben, die gleichen Schritte. Und wenn man wirklich alles perfektioniert hat, wenn man wirklich den perfekten Anlauf hat, dann trifft man sich auch optimal. Das ist wirklich ein besonderes Gefühl, weil man merkt, okay, das ist viel, viel einfacher als jeder andere Sprung, der vielleicht nicht optimal getroffen wurde. Und da fliegt man auch automatisch dann wirklich höher, wie so ein kleiner Katapult. Und dann rotiert man auch wirklich über der Latte. Und oftmals ist es wirklich so, dass man über der Latte schon spürt, man schafft es und man schafft es nicht. Ja, das Gefühl ist wirklich besonders toll.
So wie du es gerade beschrieben hast, hätte ich sogar gedacht, dass du vorher schon beim Anlauf wahrscheinlich spüren kannst, wird das was oder wird es nichts?
Das teilweise auch natürlich. Also man kann sich natürlich auch korrigieren, kurz davor, wenn man merkt, okay, irgendwas stimmt nicht ganz. Aber das ist auch ziemlich schwer natürlich. Man muss ja relativ schnell laufen und sich dann eben optimal treffen.
Gibt es so einen Moment, der ganz besonders schwierig ist? Ist es der Moment, den wir als Zuschauer wahrnehmen, wenn du über die Latte gehst oder ist es vielleicht ein anderer?
Ich finde es besonders schwer, ist einfach der Anlauf. Also der Anlauf hat ungefähr 70% des Hochsprungs eigentlich. Und wenn man sich perfekt trifft, wenn man wirklich den perfekten Anlauf hat, dann kommt es alles automatisch. Und ist auch dann einfacher, als wenn man wirklich dann noch mittendrin sich dann korrigieren muss.
Ewald, du begleitest Marie-Laurence schon sehr lange. Du kannst natürlich auch sagen, was ist ihre ganz besonders große Stärke?
Dass sie sich schon auf den Punkt konzentrieren kann und Leistung bringen kann. Und am besten habe ich das selber miterlebt in Eberstadt beim großen Hochsprungmeeting hier in der Region. Da hat nämlich Marie zweimal ihre Bestleistung gesprungen, über 2 Meter. Das ist eine magische Marke im Hochsprung. Und das hat sie dort geschafft. Und ich war dabei, wie sie da dann auch wirklich emotional übergeschäumt ist, in die Arme ihres Vaters gefallen ist damals. Und diesen Moment, muss ich wirklich sagen, den vergesse ich selber gar nie.
Ja, da war die Familie auch dabei.
Ist es jetzt schon so ein Moment, den du dir vielleicht auch vorstellst als Motivation? Wie könnte so ein Moment des Sieges sein? Hilft es?
Ja, klar hilft es auch. Also oftmals denke ich wirklich an die Familie kurz vorm Absprung oder kurz vor dem Anlauf selbst. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin bin, kann ich dann auch zu den Zuschauern schauen und erkenne hoffentlich auch meine Familie davon weiter und merke auch, okay, dass sie hinter mir stehen. Und ich denke, das unterstützt dann auch besonders.
Ist aber echt schwierig, wenn die Familie mal keine Zeit hat, ne?
Ja, natürlich, klar. Die können natürlich nicht überall dabei sein. Also ich war zum Beispiel jetzt dieses Jahr in Shanghai oder Marokko. Also die können natürlich nicht immer
und
da
du hast
sein.
Trotzdem gute Ergebnisse geholt.
Ja, doch, auf jeden Fall.
Eins gehört.